Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Regina, ich darf Sie heute ganz herzlich hier auch im Namen des Dekans Michael Seal, der heute leider nicht hier sein kann, ganz herzlich begrüßen zur Antrittsvorlesung. Antritt, das hat ja schon im Wort etwas sehr Pathetisches und wir Ethnologen haben ja doch viel für, ich will nicht sagen Pathetisches, aber für Rituale und Symbole übrig. Dennoch haben wir uns entschieden, wie in der Vergangenheit auch, diesen pathetischen Antritt nicht im pathetischen Ambiente des Senatssaals im Hauptgebäude zu machen, sondern hier in der heimelig dichten und vielleicht auch ein bisschen engen Atmosphäre. Eigentlich wollten wir die Tür offen lassen, damit die Luft nicht ganz schlecht wird. Ja. In dieser heimelig dichten Atmosphäre des Instituts, denn die Ethnologen schätzen nicht nur die Rituale und die Symbole, sondern eben durchaus auch das Heimatliche, die Heimatwelt. Und da habe ich ganz passend heute von einer Doktorandin, die mir regelmäßig etwas schickt, heute etwas bekommen, was ich dachte, was eigentlich gut zu dir passt. Ich glaube, diese Doktorandin schickt mir immer noch etwas, offen lassen bitte, weil sie ihre Dissertation nie beendet hat. Aber möglicherweise schätzt sie mich gerade deshalb, weil sie die Dissertation auch nie beenden wollte. Und das hat immer etwas ganz Besonderes und diesmal hat sie mir dieses hier geschickt. Und wenn ich das jetzt so anmache, Achtung, ja, jetzt kommt es, das könnte jetzt so ein kleiner Heimatstern sein. Sie hat es mir so geschickt, nicht? Das kannst du viel besser gebrauchen. Ich hoffe, es hält wenigstens die Dauer der Antrittsvorlesung aus. Also mit diesem Heimatstern sozusagen bist du dann ja auch in dieser Heimatwelt hier angekommen. Und dieser Gedanke der Beheimatung gilt für dich ja nun gleich in doppelter Weise. Und ich fange die beiden Gründe mit dem zweiten an, wie üblich hinten. Nämlich, Regina ist ja schon fast ein Jahr hier oder ungefähr ein Jahr hier. Und es ist, als ob sie schon immer hier war. Das heißt, die wissenschaftlichen und die theoretischen Perspektiven, die offene und sehr herzliche Art, das Ganze auf das Team, auf die Loyalität zu einem gemeinsamen Vorhaben abgestimmte und auch die kleinen Extravaganzen im modischen Accessoire, die wir durchaus beobachten und auch schätzen. All das ist so, dass alle das Gefühl haben, schön, dass sie da ist, sie passt zu uns. Der erste Grund, ich halte nur die Temporalität ein, denn dieser Grund ist älter. Der erste Grund aber, das hatten wir alle schon vermutet. Schon bevor Regina da war, war sie unsere Wunschkandidatin. Das darf man nach einem durchaus ordentlich erfolgten Berufungsverfahren nachträglich ruhig sagen. Sie war unsere Wunschkandidatin, weil wir ihre wissenschaftliche Arbeit schätzten und weil wir ihre persönlichen Qualitäten und ihre Art schätzten. Nun ist es ja vielleicht typisch für das akademische Milieu, dass wir einander zwar irgendwie kennen, oft auch gut kennen durch persönlichen Kontakt, durch die Verbundenheit oder Nichtverbundenheit mit theoretischen Schulen, über gemeinsame Forschungsfelder, also über diese typisch akademische Vergemeinschaftung von Wir-Gefühlen. Und wir tun dies, obwohl wir manchmal doch gar nicht so viel voneinander wissen. Also kennen und wissen ist noch nicht dasselbe. Es gibt also im Akademischen vielleicht so eine Tendenz zur blinden Nähe. Das wäre aber eine Hypothese, die wir noch überprüfen müssen. Diese blinde Nähe existiert ja gerade auch in unserem Institutsalltag mit dieser wachsenden Zahl eben auch von Kolleginnen und Kollegen, bei denen alle, hier hat es noch ein Plätzchen, einen behalte ich für mich und dann können Sie hier noch zwei Stühle nehmen. Unter den Kolleginnen und Kollegen, bei dem ja alle ungefähr vermuten, dass sie ungefähr wissen, was sie tun, aber doch nicht so ganz genau. Deswegen steht ja auch zunehmend auf der Tagesordnung unserer Besprechungen, sagen Informationen übereinander. Woran sitzt sie gerade? Was tut er denn wirklich gerade? Und ich hatte ja fast schon ernsthaft in der Lehrenbesprechung vorgeschlagen, ob wir nicht einmal im Vierteljahr ein Speed-Dating machen sollen. Ja, 2 Minuten erzählt man sich gegenseitig, woran sitze ich gerade. Das wäre wahrscheinlich sowieso die bündigste Informationsform, die wir dann hätten. Also, Akademiker aber sollten einander eben nicht nur kennen, sondern auch mehr voneinander wissen Und deshalb gibt es ja CVs, deshalb gibt es Lebensläufe. Deshalb ist es bei einer Antrittsvorlesung ja eben auch üblich, etwas zum Lebenslauf der Antretenden zu sagen. Und damit habe ich diesem akademischen Ritual hoffentlich einen ebenso tiefen wie aktuellen Sinn gegeben. Denn jetzt kommen ein paar Stichworte zum Lebenslauf von Regina. Erstes Stichwort, eine Überraschung. Für mich jedenfalls. Regina ist in München geboren, obwohl wenig auf Bayerisches hindeutet. Ich hätte sie immer viel mehr ins Hessische verortet. Das war keine Qualifikation, das war nur ein Verortungsversuch. Aber wir haben ja auch keinen Sprach- und Dialekttest gemacht vor der Einstellung, insofern erübrigt sich das. Zweite Überraschung, neben Kulturanthropologie und europäischer Ethnologie, was wir vermutet haben, hat sie auch Erziehungswissenschaften, das hätte wiederum Mentalität uns eigentlich einleuchten können, diese verbindliche Art, gestudiert. Aber sie hat auch Kunstgeschichte studiert und Kunstgeschichte wiederum ist ja bekanntlich immer sehr stark in einer Italienbindung verhaftet. Das könnte wiederum erklären, warum Regina doch eine gewisse Nähe zu mediterranen Esskulturen und Lebensstilen pflegt. Das wird nachher, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher empirisch belegt werden. So ist es. Ja, das Dritte ist dann wiederum keine Überraschung, dass die Magisterarbeit und das Examen mit Auszeichnung bestanden wurde und die Promotion mit Summa Cum Laude ist eher wieder langweilig, also nicht überraschend. Aber wenn man sich dann eben die beiden wichtigen Stationen anschaut, die Dissertation, die 1997 erfolgte und 1998 mit der Publikation Die Macht des Ethnischen, Grenzfall Russlanddeutsche Perspektiven einer politischen Anthropologie veröffentlicht wurde und fast genau 10 Jahre später dann eben die Habilitationsarbeit Thema reflexive Mediterranisierung, Tourismus, Migration und die Verhandlungen der Moderne an den Grenzen Europas, dann kann man mit diesen beiden 10 Jahre auseinanderliegenden Qualifikationsarbeiten, wie es so schön heißt, vielleicht auch sehen, wo sozusagen Perspektive und Rahmen von Reginas Arbeit liegen. Einerseits Migration, Mobilität, Tourismus, man könnte sagen Bewegungen im Raum. Andererseits Ethnisierung, Transnationalität, Interkulturalität, postkoloniale Perspektiven, möglicherweise Identifikationen im Raum oder mit dem Raum. Und dieser doppelte Zugriff, diese Perspektive ist eben in der Vergangenheit auch in verschiedenen Studienprojekten sichtbar geworden, die Regina in Frankfurt gemacht hat und auch in Forschungsprojekten in Frankfurt und in München. Das dokumentiert sich auch in den Publikationen. Ich will nur 2, 3 stellvertretend nennen. Etwa gemeinsam mit Sven Bergmann verfasst Global Heimat. Ich glaube, in der Kombination und klein geschrieben, sogar das erste Mal so formuliert. Ethnografische Recherchen im transnationalen Frankfurt, in dem es dann eben auch um die spezifische Methodik und Methodologie der Forschung in dieser Global Heimat geht. Und dann 2007 mit in der Forschungsgruppe Transit Migration, turbulente Ränder, neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas. Die anderen Seiten der Literaturliste spare ich uns, euch und Regina und vermute und hoffe, dass wir jetzt vielleicht ein wenig mehr über Regina wissen. Aber wir wissen ja noch nicht wirklich, was sie hier und jetzt und mit uns vorhat. Deshalb gibt es Antrittsvorlesungen und deshalb freuen wir uns sehr, dass sie jetzt ihre Antrittsvorlesung hält zum Thema im postkolonialen Hier und Jetzt kosmopolitische Orte. Bitte.
Lieber Wolfgang, jetzt bin ich ganz gerührt, ob dieser generösen Einführungsworte, die du gesprochen hast. Auch ich freue mich sehr, dass ich im Prinzip schon seit einem Jahr hier angekommen bin und mich, glaube ich, auch schon ganz gut beheimatet habe. Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Studierende, liebe allgemein an unserem Kolloquium hier Interessierte. Für viele hier in dem Raum ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass mein Thema heute kosmopolitische Orte heißt. Denn zumindest diejenigen, mit denen ich hier am Institut und auch außerhalb davon enger zusammenarbeite, wissen das aus wahrscheinlich manchmal auch anstrengender Erfahrung, dass mich dieses Thema seit einiger Zeit schon beschäftigt. Gleich in meinem ersten Seminar, was ich vor 2 Semestern hier im Institut angeboten habe zum Thema Stadt und Migration, mussten sich die Teilnehmerinnen mit allerlei neuen Kosmopolitismuskonzepten auseinandersetzen und auch den Aktiven hier in den Forschungslaboren zu Migration und Europa habe ich diverse Diskussionen schon darüber zugemutet. Wir haben viele Fragen aufgeworfen, wir haben neue Anregungen entwickelt und inzwischen gibt es auch einige Promotionsvorhaben zu diesem Thema. Ich möchte heute diese Gelegenheit der Antrittsvorlesung nutzen, meinen Stand der Überlegungen in die Diskussion zurückzugeben. Mein Ziel ist, etwas deutlicher zu machen, warum wir einen neuen Begriff des Kosmopolitischen brauchen, um die radikal globalisierte Wirklichkeit, die wir erforschen, angemessen benennen und beschreiben zu können. Here and Now, hier und jetzt, hatte Arjun Appadurai die Einleitung überschrieben zu seinem 1996 erstmals erschienenen Buch Modernity at Large, was man mit globaler Moderne, aber auch mit entfesselter Moderne übersetzen könnte. Ich entleihe mir diesen Ausdruck eines globalen Hier und Jetzt und ich entleihe mir auch den Grundgedanken, den Appadurai damit verbindet, weil er ziemlich genau auf den Punkt bringt, worum es ihm und mir mit einer solchen neuen Konzeption des Kosmopolitischen geht. Appadurai beschreibt den gegenwärtigen Moment der Globalisierung als einen radikalen Bruch in der Geschichte der Moderne. In dem Sinn, dass die damit verbundene räumliche Trennung zwischen dem Westen und dem Rest der Welt, zwischen Zentrum und Peripherie, zunehmend kollabiert. Eine der wesentlichen Ursachen dafür sieht er in einer postkolonialen, postimperialen Migration, die sich nämlich der Fixierung in diese räumliche Trennung widersetzt. Und er sieht einen wesentlichen Grund in der medialen Kommunikation, die dafür die Imagination anderer möglicher Leben, wie das Appadurai ausdrückt, zur Verfügung stellt. Mit Migration und Imagination wird die bislang auf kolonialen Abstand gehaltene Peripherie mobil. Und sie ist längst in den Metropolen des Westens, im Zentrum Europas, angekommen. An diesen neu gefassten Kosmopolitismus möchte ich hier mit meinen Überlegungen anknüpfen. Und ich verbinde damit 2 wesentliche Ansätze, die wir für eine reflexive europäische Ethnologie produktiv machen können. Erstens können wir aus dieser Perspektive bislang marginalisierte Akteure und Prozesse ins Zentrum der Betrachtung rücken und wir können zeigen, dass es gerade diese Akteure und Prozesse sind, die heute zu einer Kosmopolitisierung des Lokalen beitragen und dabei ganz besonders auch eines Ortes namens Europa. Mit Ulrich Beck und anderen, die diesen Begriff geprägt haben, verstehe ich Kosmopolitisierung ganz im Sinne der Dezentrierung, über die wir hier im Kolloquium nachdenken, wobei ich den Begriff jedoch noch weiter zuspitzen würde, nämlich ihn betrachten als Dezentrierung einer kolonialen Weltordnung und ihres bisherigen Mittelpunkts, des Westens und Europa. Zweitens muss sich aber ein solcher postkolonialer Kosmopolitismusbegriff kritisch absetzen von einem verbreiteten populären Verständnis. Denn hier gilt Kosmopolitismus recht lapidar und oft wiederholt als eine humanitäre, normative Haltung der Offenheit gegenüber dem Fremden. Und unter diesem Vorzeichen erlebt der Begriff seit den 1990er Jahren eine Renaissance und er ist seither geradezu inflationär in Gebrauch, vor allem immer dann, wenn es um Fragen der kulturellen Globalisierung und des multikulturellen Zusammenlebens in den Städten geht. Ulf Hannertz hat hier gezeigt, und das nicht ohne Ironie, dass diese Fassung einer kulturellen Weltoffenheit allerdings eine ganz bestimmte moderne und auch maskuline Figur des Kosmopoliten privilegiert, nämlich den sich der Welt vom Westen aus zuwendenden Künstler und Intellektuellen, den Weltreisenden und den mobilen Geschäftsmann und allen voran den Anthropologen selbst, der nämlich gewissermaßen das Ideal dieser privilegierten Weltläufigkeit symbolisiert. In diesem Verständnis wird Kosmopolitismus zum kulturellen Kapital. Es erfordert eine spezifische Kompetenz, Fremde und Fremdes als solches zu bestimmen und zu schätzen. Und ganz in diesem Sinne ist der Begriff des Kosmopolitischen auch in die Sphäre moderner, urbaner Selbsttechnologien diffundiert und in die Sphäre des Stadtmarketings. Nicht nur in Berlin, aber besonders hier, glaube ich, werben international agierende Immobilienfirmen mit der kosmopolitischen, pulsierenden, überraschenden Mischung der Nationalitäten in der Stadt. Und sie versuchen so mit womöglich noch kosmopolitischeren Städten wie London oder Paris zu konkurrieren. Gerade Stadtanthropologinnen haben dies als eine eher kosmopolitische Attitüde der kreativen Klasse und der kreativen Stadt wiederholt kritisiert. Und aus der Perspektive der Migrationsforschung stößt dabei besonders unangenehm auf, dass dieser Kosmopolitismusdiskurs die massiven Konflikte in der Einwanderungsgesellschaft und die soziale Ungleichheit in dieser Gesellschaft ausblendet. Spätestens seit der Debatte, die Thilo Sarrazin in diesem Sommer angestoßen hat, und seit der verschärften Diskussion zur Integration ist klar, dass der ansonsten beschworene kosmopolitische Frieden in den Städten empfindlich gestört ist. Durch einen inzwischen auch offen vorgetragenen, meistens aber doch kulturalistisch verkleideten Rassismus, der sich nun gegen die eben noch kosmopolitisch eingemeindeten Fremden richtet. Das Unbehagen an diesem Missverhältnis hat Nina Glick-Schiller, die Pionierin des anthropologischen Transnationalismus-Paradigmas, auf den Punkt gebracht, wenn sie nämlich auch der neuen Rede vom Kosmopolitismus vorwirft, die realen Machtverhältnisse zu verschleiern. Und wir könnten hinzufügen, dass ein Begriff, der die Wirklichkeit, von der er handelt, beschönigt, selbst zu einem Herrschaftsinstrument im Sinne dieser Machtverhältnisse wird. Bevor wir also überhaupt von einem neuen Kosmopolitismusbegriff sprechen können, müssen wir erst seinen Vorgänger oder auch seinen Gegenspieler angemessen kritisieren und dekonstruieren. Und eine einfache Abgrenzung im Sinne einer anderen Definition genügt hier, glaube ich, nicht. Vielmehr muss die scheinbar universale Rede vom Kosmopolitismus selbst verortet werden in einer Geschichte ihres Gebrauchs und damit auch in ihren eigenen Verstrickungen mit den globalen kolonialen Machtverhältnissen, über die sie sich scheinbar hinwegsetzt. Ich möchte Kosmopolitismus im Sinne von Edward Said als eine reisende Theorie verstehen, womit er die Verschiebung in einen anderen zeitlichen, räumlichen, intellektuellen Kontext meint und die damit verbundene Dezentrierung der theoretischen Aussagen und Anwendungen. Genau dies leistet eine postkoloniale Perspektive, wenn sie nämlich in den Worten von David Scott vor allem eins macht, nämlich die Dekolonisierung der Theorie, die sich der Westen vom Nicht-Westen macht. Ich werde mich also im ersten Teil dieses Vortrags dieser postkolonialen Arbeit am Begriff des Kosmopolitismus zuwenden, um dann in einem zweiten Teil zu fragen, wie wir daraus eine neue kosmopolitische Forschungsperspektive, die auch empirisch eingelöst werden kann, gewinnen können. Also zunächst zur postkolonialen Kritik an der Gebrauchsgeschichte des Kosmopolitismus gewissermaßen. Einen Ausgangspunkt können wir in den Überlegungen von Peter van der Veer sehen, der gezeigt hat, dass der Begriff des Kosmopolitischen eben nicht aus diesem universalen Nirgendwo stammt, für das er sonst oft steht, sondern dass er in seinem neuzeitlichen Gebrauch vor allem ein Produkt der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts ist. Und hier steht im Mittelpunkt die Aufforderung von Immanuel Kant, Mut zu haben zum Gebrauch des eigenen Verstandes, um sich so über die Autorität der Tradition hinwegzusetzen. Das ist ein Imperativ, der einer der Kernsätze in der Selbstbeschreibung der westlichen Moderne geworden ist. Tradition der eigenen Herkunft, exklusive Bindungen an partikulare Orte, an bestimmte soziale und kulturelle Zusammenhänge begrenzen das aufgeklärte Denken, was aber prinzipiell auf Entgrenzung gerichtet ist, und sie müssen deshalb überwunden werden zugunsten einer kosmopolitischen Verbundenheit mit einer weltweiten Gemeinschaft der Menschheit. Und dieses Prinzip ist weithin, jedenfalls im westlichen Denken, zum Synonym des Kosmopolitismus geworden. Damit wird die Figur des Kosmopoliten mit dem aufgeklärten Individuum gleichgesetzt, und es macht umgekehrt eine kosmopolitische Haltung gegenüber Welt zu einer Voraussetzung für aufgeklärtes, modernes Denken. Und wir können hier unschwer den Kosmopoliten, von dem Ulf Hannertz spricht, wiedererkennen. Aber dieses scheinbar universale Verhältnis zwischen Individuum und Welt und Menschheit ist von zwei Bestimmungen abhängig, die durchaus unterschiedlich ausfallen können. Nämlich erstens der Definition dessen, was überhaupt Menschheit ist, und zweitens den Unterscheidungen innerhalb der Menschheit entlang dieses Ideals des aufgeklärten modernen Individuums. Schon in der antiken Fassung von Kosmos, also des zu dieser Zeit denkbaren Begriffs von Menschheit und Welt, blieben Sklaven, Frauen und Barbaren ausgeschlossen, weil sie nicht als vollwertige Mitglieder der Polis, also des politischen Gemeinwesens, angesehen wurden. Und auch in der europäischen Aufklärung war durchaus nicht ausgemacht, ob und inwieweit die Menschen der anderen Welt, denen man jetzt im Zuge der kolonialen Eroberung begegnete, auch als Menschen zu gelten hätten. Denen damit ein Recht auf Solidarität im kosmopolitischen Denken zugestanden hätte. Ebenso strittig war die Frage, wie mit dem Unterschied dieser Menschen im Verhältnis zum Ideal der aufgeklärten Moderne umzugehen sei. Ob sie also als gleichwertig zu gelten hätten oder aber nicht, oder jedenfalls noch nicht. Und das war tatsächlich eine zentrale Frage für alle Denker der frühen europäischen Moderne, von Montaigne bis Marx. Alle beschäftigten sich intensiv mit den anderen ihrer Welt, wie sie sie zu kennen meinten. Fritz Kramer zufolge waren es vor allem diese Bilder, die den Spiegel abgaben, in dem sich die unterschiedlichen Vorstellungen von der idealen modernen Gesellschaft und vom idealen modernen Subjekt formten. Denn diese Bilder waren ja bekanntlich nicht nur von einem monströsen anderen bevölkert, von dem man dann das eigene höherwertige Menschsein abgrenzen konnte, sondern es gab eben ebenso das Bild des edlen Wilden und seiner scheinbar zeitlosen Tugenden und Werte, das schon früh auch zur Kritik an der eigenen Moderne herangezogen wurde. Und in genau dieser Denktradition entstand auch die akademische Ethnologie, die sich dann seit dem 19. Jahrhundert daran machte, die Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit der anderen mit wissenschaftlichen Mitteln nachzuweisen, wobei auch sie ihre Erkenntnisse getreu der Figur des edlen Wilden immer auch in Richtung einer Kritik an der eigenen Gesellschaft, an der eigenen Moderne wendete. Aufgeklärtes, modernes Denken entstand also von Anfang an in einem kolonialen Verhältnis zur Welt. Es entwickelte sich entlang der Bemessung und der Bewertung eines kulturellen Abstands zu den anderen. Ein Abstand, der zugleich im Sinne einer Hierarchie interpretiert wurde, zwischen dem eigenen Anspruch auf Moderne und denjenigen, die in einem zeitlichen wie in einem geografischen Abseits davon angesiedelt wurde. Van der Veer folgert deswegen konsequent, dass es sich hier um einen kolonialen Kosmopolitismus handelt, der nämlich bestimmt ist durch die Auseinandersetzung des Westens mit der nichtwestlichen Welt in den Denkmustern der Kolonialisierung. Und auch die Kolonialisierung selbst können wir sogar als ein Projekt dieses Kosmopolitismus begreifen, denn dabei ging es ja nicht nur um die Eroberung und Unterwerfung der anderen, sondern aus europäischer Perspektive war damit immer auch eine kulturelle, zivilisatorische Mission verbunden. Die Verbreitung von Entwicklung und Fortschritt nach westlichem Vorbild, verbunden mit der Aussicht, dadurch den kulturellen Abstand zu verringern oder aber auch nur vom Stand des Barbaren in den Stand des zivilisierten Menschen zu gelangen, was im Zentrum sozusagen der kolonialen Mission des Christentums stand. Ich würde also sagen, im Projekt der Kolonialisierung stehen Kosmopolitismus als Vorstellung eines universalen Menschseins und Rassismus als Begrenzung und Hierarchisierung von Menschsein in einem engen, wechselseitigen Verhältnis zueinander. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Dieses koloniale Erbe des europäischen Kosmopolitismus ist bis heute wirksam. Und ich würde darin ein Prinzip sehen der verflochtenen Vorstellung von Weltbeherrschung und Weltverbesserung. Das Prinzip zeigt seine Kontinuität in der fortdauernden Macht der modernen Erzählung vom Westen und dem Rest. Diese Erzählung hat sich in neuer Form auch in die Projekte einer Modernisierung nicht westlicher Gesellschaften eingeschrieben. Projekte, die zuletzt wieder im Zuge der Transformation des ehemals sozialistischen Ostens Auftrieb bekommen haben. Wenn aus westeuropäischer Perspektive dieser Umbau gerne als nachholende Modernisierung verstanden und politisch unterstützt wird, dann geschieht das oft auch im Sinne einer verschärften oder verschärft geforderten Europäisierung der alten und neuen Mitgliedstaaten an den Rändern der Europäischen Union. Nicht nur aus der Perspektive des globalen Südens, sondern auch aus der Perspektive des Mittelmeerraums und des postsozialistischen Ostens erscheint diese Politik, wie das Michail Bukowski unlängst konzertiert hat, als neue Form der Orientalisierung und als Fortsetzung der Kolonialisierung mit anderen Mitteln. Die Kontinuität einer solchen kolonial-kosmopolitischen Haltung beschränkt sich aber nicht nur auf die Welt der Menschen, sondern sie zeigt sich ebenso im Umgang mit der Welt der Natur. Und das ist jenes andere, das im modernen Denken produziert wird. Auch hier gilt Weltbeherrschung und Weltverbesserung als das Prinzip, auf dem der Fortschritt der Industriemoderne und auch die Weltmacht des Westens gleichermaßen aufbaut. Und es geht hier nicht nur um einen imperialen Zugriff auf Natur und ihre Ressourcen, einschließlich der Natur des Menschen, sondern immer auch um eine dem Rassismus ähnliche kulturelle und damit um eine koloniale Begründung, die dem Menschen dann das Recht gibt, sich von Natur zu distanzieren, sie aus dieser Position anzueignen, zu beherrschen und sie in seinem Sinne zu perfektionieren. Und schließlich können wir mit Jean und John Komarow auch von einem inneren Kolonialismus sprechen, in dem dieser Kosmopolitismus zur Blaupause gewissermaßen für die Gestaltung der eigenen Gesellschaften wird. Das Modell des europäischen Nationalstaats und sein Ideal des männlichen, bürgerlichen, weißen Subjekts produziert immerfort eigene andere, die es dann getreu der kolonialen Erfahrungen entweder entlang rassistischer Grenzen auszuschließen und auszulöschen auch gilt, oder aber zu zivilisieren, zu modernisieren, zu integrieren. Das Arsenal dieser eigenen anderen reicht von der Arbeiterklasse über Frauen, Juden und Schwarze bis zu den früheren wie heutigen Migranten und den religiösen, politischen, sexuell identitären Subkulturen, die von den normativen Standards der westlichen Moderne abweichen. Paul Gilroy zeigt in seinem Buch After Empire am Beispiel des postkolonialen Großbritanniens, wie sich alte koloniale Figuren des Rassismus in einer modernen kosmopolitischen Neuauflage immer wieder neu recyceln lassen. Etwa in Form des gegenwärtigen Kriegs gegen den Terrorismus, in dem der Islam jetzt und der dafür stehende Teil der Welt zur Bedrohung der Menschheit gemacht wird, was zugleich seinen Ausschluss aus dem Kontext der Menschheit bedeutet und dem Westen die kosmopolitische Legitimation erteilt, die moderne Welt gegen diesen dann äußeren Feind zu verteidigen. Und ganz ähnliche neokoloniale, rassistische Argumentationsfiguren finden sich in einem EU-europäischen Grenzregime, in dem die Grenze selbst zum humanitären Projekt wird, zum Projekt der Verteidigung und Sicherung westlicher moderner Werte und Besitzstände, auch wenn diese zivilisatorische Mission jährlich Hunderte von Menschen das Leben kostet. Und schließlich wird auch in diesem Sinne kolonial-kosmopolitisch argumentiert, wenn es um die Rettung Deutschlands vor dem Abgrund geht, in den uns die angebliche Bildungsunfähigkeit und die angeblich antimodernen Gene muslimischer Migranten stürzen. Das ist eine rhetorische Figur aus der Sarrazin-Debatte, die aber durchaus eine reale politische Fortsetzung erfährt, wenn es jetzt um eine Absage an den scheinbaren Laissez-faire des Multikulturalismus geht und darum, die Migranten im Sinne deutscher, europäischer, moderner Leitbilder auf Linie zu bringen. Das kosmopolitische Prinzip von Weltbeherrschung und Weltverbesserung lässt sich also, wie ich meine, als ein koloniales Grundmuster westlicher Moderne verstehen, das bis heute wirksam ist. Und nicht nur in den Formen rassistischer und kulturalistischer Herrschaftsansprüche, sondern auch noch in der scheinbar unschuldigen affirmativen Rede vom eigenen und Fremden, die aber implizit immer das aufgeklärte moderne Individuum privilegiert gegenüber denjenigen, die es zum Objekt seiner Aufmerksamkeit macht. Damit komme ich jetzt zum zweiten Teil. Und zu der Frage, was wir aus dieser kritischen Position, aus diesem kritischen Blick auf Traditionen des Kosmopolitismus theoretisch und methodologisch gewinnen können. Welche weiterführenden Perspektiven lassen sich da jetzt entwickeln, die zwar von der Kritik an dieser kosmopolitischen Tradition ausgehen, die sich aber nicht nur darauf beschränken. Auch Paul Gilroy stellt in einem ganz neuen Kommentar zu dieser Diskussion programmatisch fest, dass mehr zu tun bleibt, als Moderne und Kolonialität zu Synonymen zu machen. Aus einer postkolonialen Perspektive geht es erstmal darum anzuerkennen, dass die Moderne und der von ihr beanspruchte universale Kosmopolitismus unabgeschlossene Projekte sind, die gerade durch die bisherige Vorherrschaft des Westens in eine globale Sackgasse geraten sind. Das ist auch in etwa die zentrale Aussage des Buchs Provincializing Europe von Chakrabarty, das vielleicht das derzeit prominenteste Beispiel ist für einen postkolonialen Versuch, an diesem unabgeschlossenen Projekt der Moderne von den Rändern her weiterzuarbeiten. Schon 7 Jahre vor dem Erscheinen dieses Buches hatte Chakrabarty aber denselben Gedanken für eine theoretische Erneuerung des Kosmopolitismusbegriffs produktiv gemacht. In einem Aufsatz, der 2000 erschienen ist und gemeinsam mit Sheldon Pollock, Carol Breckenridge und Homi Bhabha geschrieben wurde, mit dem programmatischen Titel Cosmopolitanisms. Die Autorinnen zeigen hier, dass Kosmopolitismus heute ein plurales Projekt ist, in dem immer wieder neu in vermeintliche Universalismen interveniert wird, und zwar immer von denjenigen, die in diesen scheinbaren Universalismen ausgeschlossen bleiben. Der Feminismus ist eines der Felder, an dem die Autoren dies zeigen. Feminismus stellt nämlich selbst eine kosmopolitische Intervention dar, weil er den scheinbaren Universalismus des modernen Subjekts als geteilte Sphäre männlicher Herrschaft entlarvt und kritisiert. Aber es brauchte dann noch weitere kosmopolitische Interventionen, diesmal von feministischen Anthropologinnen, von postkolonial argumentierenden Feministinnen und queeren Denkerinnen, um auch den Feminismus mit seinem eigenen Universalismus zu konfrontieren. nämlich mit seinem scheinbar ungeteilten weiblichen Subjekt, das jedoch implizit von der kolonialen Matrix eines weißen, heterosexuellen Frauenbildes beherrscht ist. Postkolonial-kosmopolitisch in diesem Sinne lassen sich dann alle Kritiken verstehen, die von den Rändern her in ein jeweiliges Zentrum scheinbar universaler Definitionsmacht über die moderne Welt und ihr Subjekt intervenieren. Das gilt sowohl für wissenschaftliche Debatten, zum Beispiel über den Kosmopolitismus selbst, aber auch für konkrete Räume des gesellschaftlichen Alltags, die dadurch zu kosmopolitischen Orten werden. Das sind dann Orte, an denen diese alte koloniale Ordnung von bislang ausgeschlossenen anderen in Frage gestellt und transformiert wird. Wie lässt sich jetzt diese Perspektive aber empirisch einlösen für eine reflexive europäische Ethnologie, die sich mit den realen Prozessen der Dezentrierung Europas auseinandersetzt? Dafür halte ich das Konzept der Kosmopolitisierung, das Ulrich Beck vor allem ausgearbeitet hat, für besonders wichtig. Denn auch hier geht es um die zunehmende Entmachtung einer modernen, international organisierten Weltordnung, eine Dezentrierung, die durch Prozesse und Mobilitäten vorangetrieben wird, die immer weniger steuerbar und kontrollierbar sind, sodass damit das westliche Verständnis von Moderne, in dem es ja im Wesentlichen um die Teleologie von Ordnung und Fortschritt geht, in dem dieses Verständnis im Kern erschüttert wird. Der Begriff der Kosmopolitisierung gehört ins Vokabular der reflexiven Modernisierung und er bezeichnet hier die Folgen dieses Reflexivwerdens von Moderne. Kosmopolitisierung entsteht demnach in dem Maß, in dem die europäischen westlichen Gesellschaften selbst, das heißt also auf ihrem eigenen Terrain, mit den destruktiven Folgen ihres modernen Denkens und Handelns konfrontiert werden. Und dabei sind es gerade die Erfolge der Moderne, die sich nun gegen sie wenden im Zuge einer nicht mehr kontrollierbaren Globalisierung. Insbesondere die weltweit durchgesetzte Industriemoderne rächt sich gewissermaßen in Form von schwindenden Rohstoffen, verseuchten Ressourcen und mit einem alles bedrohenden Klimawandel. Und eben dasselbe gilt für den globalisierten Kapitalismus, der die sozialen Grundlagen des modernen Nationalstaats angreift. Und es gilt auch für die moderne Produktion globaler Ungleichheiten, die jetzt in Form von Gewalt, Krieg und Terrorismus global zurückschlagen. Ungleichheiten und Konflikte, die ebenso wie die globale Umweltzerstörung zum Motor weltweiter Migrationen werden, die dann ihrerseits der Kontrollmacht der Nationalstaaten Grenzen setzen. Ulrich Beck und Edgar Grande haben das exemplarisch am Fallbeispiel der Europäisierung gezeigt in ihrem Buch Das kosmopolitische Europa, das ein Titel, der vielfach missverstanden wird, weil es hier eben nicht um eine bereits eingelöste Vision geht, auch wenn diese Vision vielfach natürlich eine Rolle spielt, sondern es geht um die reale Kosmopolitisierung eines Ortes namens Europa durch diese nämlichen Prozesse einer reflexiven Modernisierung und Globalisierung. Europäisierung, das kann man hier sehen, folgt keinem kosmopolitischen Masterplan im Stil der Ersten, im Herrschaftsstil der Ersten oder der kolonialen Moderne. Vielmehr werden die europäischen Gesellschaften umgekehrt dadurch, dass sie die Erfahrung der Grenzen ihrer nationalen Modernen machen, zunehmend dazu gezwungen, sich in neuen Formen transnationalen europäischen Regierens zu versuchen. Die Perspektive der Kosmopolitisierung verschiebt also den Forschungsblick auf marginalisierte Akteure, Prozesse und Mobilitäten, die bislang nur als Objekte des kolonialen Kosmopolitismus sozusagen galten. Und diese Perspektive schließt vor allem auch die Dimension globaler Risiken ein, in der jetzt auch die vom Menschen bearbeitete Natur als kosmopolitischer Akteur erkennbar wird. Das verbindet diesen Ansatz mit der Actor-Network-Theorie und ihrer Kritik an der modernen Spaltung zwischen menschlichen Subjekten und natürlichen, dinglichen Objekten. Und wir können damit ein Stück weiterkommen in Richtung einer planetaren Sichtweise, wie sie in der letzten Woche hier auch von Kirsten Hastrup gefordert wurde, dass wir nämlich die humane Dimension, die wir bisher im Mittelpunkt haben, sozusagen durch eine planetare Dimension erweitern. Das bedeutet, dass wir nicht nur den bisherigen Eurozentrismus der Forschung überwinden, sondern auch den darin eingeschriebenen Anthropozentrismus, könnte man sagen, was gerade für die Anthropologie eine grundlegende Dezentrierung ihres bisherigen Subjekts erfordert, nämlich des nach dem Bild der Moderne geformten Menschen. In der soziologischen und in der politologischen Diskussion werden diese Entwicklungen jedoch vielfach nur einer jüngeren und jüngsten Geschichte globaler Verflechtungen und Interdependenzen zugeschrieben. Es entsteht dann häufig der Eindruck, als trete dieses globale Andere, mit dem sich Europa jetzt konfrontiert sieht, erst heute auf den Plan, was immer wieder zu einer Neuauflage des alten kolonialen Bildes vom eigenen und Fremden führt. Auch der neue Kosmopolitismus erschöpft sich dann in der vielfach wiederholten Formel, es gehe dabei vor allem um die Anerkennung des Fremden. Oder, wie das Benedikt Köhler gefasst hat, sogar um die Anerkennung der Andersheit der anderen. Dieser Kosmopolitismus wird dann folgerichtig zu einem Kosmopolitismus der Differenz. Shalini Randeria hat uns aber gezeigt, dass diese Begegnung zwischen Eigenem und Fremdem eben nicht erst in der spätmodernen, multipolaren Globalisierung heutiger Zeit entsteht, sondern dass sie selbst eine Folge der lang geteilten Geschichte der kolonialen Moderne ist. Und was das für eine postkoloniale kosmopolitische Perspektive bedeutet, hat Stuart Hall, wie ich finde, in einem Vortrag ganz schlicht und treffend auf den Punkt gebracht. Am Beispiel seiner eigenen Biografie, die ihn von Jamaika nach Großbritannien führte, wo er dann ganz gegen seine koloniale Erfahrung zum fremden Einwanderer wurde. Menschen wie ich, sagt er, die in den 1950ern nach England kamen, waren schon seit Jahrhunderten da. Symbolisch waren wir schon seit Jahrhunderten da. Ich kam nach Hause. Ich bin der Zucker auf dem Boden der englischen Teetasse. Ich bin die Süßigkeit und die Zuckerplantagen, die Generationen englischer Kinder die Zähne ruiniert haben. Neben mir gibt es tausende andere, die der Tee sind, weil, ihr wisst ja, sie bauen keinen Tee an in Lancashire. Es gibt keine einzige Teeplantage im Vereinigten Königreich. Aber Tee ist das Symbol englischer Identität. Was weiß man in der Welt über eine englische Person, außer, dass sie den Tag nicht ohne Tee überstehen kann? Aber wo kommt er her? Ceylon, Sri Lanka, Indien. Das ist die äußere Geschichte, die im Innern der Geschichte Englands ist. Es gibt keine englische Geschichte ohne diese andere Geschichte. Stuart Hall zeigt hier die unauflösliche Verflechtung von Kolonialismus und Kapitalismus, von mobilen Menschen, Rohstoffen und Produkten, von Profit und Risiko der kolonialen Ausbeutung von Mensch und Natur, um schließlich damit die kolonialen Grundlagen der modernen Nation sichtbar zu machen. Aber Hall zeigt hier auch, wie diese Geschichte der Verflechtung nach langer Unsichtbarkeit sichtbar wird, nämlich in Gestalt der postkolonialen Migration. Migranten sind aufgrund dieser verflochtenen Geschichte eben nicht die Fremden, zu denen sie an den Grenzen Europas und in den europäischen Einwanderungsländern, aber auch in der akademischen Diskussion gemacht werden. Vielmehr sind sie in einem sehr grundsätzlichen Sinn gewissermaßen alte Bekannte, die, wie Hall sagt, nach Hause kommen, als gute Kenner und als Mitproduzenten dieser geteilten, verschwiegenen Geschichte. Dass also auch Migranten kosmopolitische Akteure sind, nicht in einem normativen Sinn unbedingt, sondern im Sinne der Wirkungen ihrer Bewegung, Das haben eben Stuart Hall und Paul Gilroy am Fall Großbritannien bereits ausgearbeitet. Für die Migrationsforschung, aber auch für eine postkoloniale Forschungsperspektive in Deutschland ist dies erst noch zu entdecken. Denn hier wird Migration selbst dort, wenn wir sie unter der Perspektive der Transnationalisierung denken, immer wieder nur als scheinbar marginales Phänomen an den Rändern scheinbar stabiler Nationalstaaten und an den Grenzen des neuen Europas betrachtet und damit auch als ein solches marginales Phänomen reproduziert. Das ist ein Problem der Forschung, dass wir hier im Forschungslabor Migration gerade intensiv diskutieren. Wenn wir die Perspektive der Kosmopolitisierung einsetzen, dann verschiebt sich Migration ins unmittelbare Zentrum der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit einer reflexiv gewordenen Moderne. Migration ist dann eine der Kräfte, die nicht nur das Modell der kulturell homogenen Nationen herausfordern, sondern auch das koloniale Modell einer kulturellen Vorherrschaft Westeuropas über den Mediterranen und den postsozialistischen Osten. Insofern können wir auch in dem Verhältnis Kerneuropas mit seinen Rändern eine Geschichte kolonialer Verflechtungen entdecken, die das Verhältnis zu den ehemaligen Gastarbeitern und auch den neuen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen prägt. Eine Geschichte, die aber gleichzeitig auch von den Migranten selbst angeeignet und umgeschrieben wird. Aus der Perspektive der Migration ist auch Europa ein unabgeschlossenes Projekt, das von den Rändern her erneuert werden muss. Kosmopolitisierung postkolonial weitergedacht bedeutet also, die aktuelle Konfrontation mit den globalen Verflechtungen der kolonialen Moderne und ihren Folgen. Und das nicht mehr nur in der Ferne der ehemaligen Kolonien, sondern im globalen Hier und Jetzt, gerade auch in der Mitte der europäischen Metropolen. Damit ist die ethnografisch arbeitende Ethnologie aufgefordert, ihre klassische Forschungsdomäne, die nämlich das Lokale ist, unter diesen Vorzeichen neu abzustecken und auszuloten. Mein Vorschlag ist eine postkoloniale Ethnografie, die in kosmopolitischen Orten forscht. In dieser Forschungsperspektive ist Berlin dann nicht etwa deswegen ein kosmopolitischer Ort, weil hier scheinbar alles Fremde mit offenen Armen empfangen würde, sondern kosmopolitisch ist Berlin gerade deshalb, wie natürlich viele andere Städte auch, weil hier die Widersprüche der Kosmopolitisierung offen zutage treten. Hier entsteht nämlich eine Konfrontation zwischen der Realität einer postkolonialen Einwanderungsmetropole einerseits und dem Ideal einer national organisierten Hierarchie von Mehrheit und Minderheiten andererseits. Ebenso wie die dauerhafte Präsenz der Migranten ist auch die verschärfte Integrationsdiskussion und der jetzt grassierende neue Rassismus ein Ausdruck dieser gegenwärtigen Kosmopolitisierung Berlins. Aus dieser Perspektive hängen beide Phänomene, Migration und der Versuch ihrer Kontrolle und Abwehr, zusammen. Da lässt sich meines Erachtens unmittelbar an Niloufer Göles Ansatz des Chronotops anschließen, von dem sie hier in ihrem Vortrag gleich zu Beginn dieses Kolloquiums gesprochen hat, dass nämlich die gegenwärtige unmittelbare Präsenz des Islam in der Gestalt der Migration eine radikale Konfrontation Europas mit sich selbst gerade produziert, wobei genau das, was dabei abgewehrt werden soll, immer deutlicher zum Vorschein kommt, nämlich die Unmöglichkeit, den Islam und die Akteure, die ihn heute repräsentieren, auszuschließen. Ethnografische Forschung in kosmopolitischen Orten ist also vor allen Dingen Forschung in den Kontaktzonen und Konflikträumen sich kreuzender Mobilitäten. Dort also, wo das Lokale selbst zum Schauplatz und zum Aushandlungsort globaler, postkolonialer Verflechtungen wird. Und der vielleicht wichtigste empirische und theoretische Beitrag zu diesem Ansatz stammt von Anna Lovenhaupt-Singh mit ihrem Buch Frictions, wo es sich um den indonesischen Regenwald dreht und sie zeigt, wie eben genau dieser scheinbar periphere Ort zu einem ganz zentralen und paradigmatischen Schauplatz gegenwärtiger kosmopolitischer Auseinandersetzungen wird, mit Auseinandersetzungen mit kolonialen Wissensordnungen und Herrschaftsverhältnissen. Ethnografisches Forschen in kosmopolitischen Orten erfordert darüber hinaus vor allem die Kosmopolitisierung des eigenen Blicks im ständigen Dialog mit einem dies herausfordernden Forschungsfeld. Dazu jetzt ein letztes Beispiel aus meinem gerade angelaufenen Studienprojekt, in dem wir uns der Frage nach anderen Europas in Berlin widmen. Andere Europas gemeint in einem doppelten Sinn, einmal im Sinne der anderen, die der dominante Diskurs des weißen, christlichen, modernen Europas ausschließt, zum anderen aber im Sinne anderer Vorstellungen und Praktiken Europas, die dieses Ausgeschlossene einschließen. Wo werden solche anderen Europas in Berlin sichtbar und zu einem Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung? Bei unseren Recherchen dazu stießen wir neben vielem anderen auf den Verein Berlin Postkolonial und über diesen Verein auf das Afrikanische Viertel. Ein Ensemble von Straßenzügen rund um die Afrikanische Straße im Stadtteil Wedding. Bei einer Führung mit dem Vereinsvorsitzenden durch das Viertel lernten wir, dass hier nahezu alle ehemaligen deutschen Kolonien und einige der deutschen Kolonisatoren namentlich auf den Straßenschildern verewigt sind. Eine Ehrung deutscher Kolonialgeschichte, gegen die der Verein hier mit Anwohnern und Aktivisten, aber auch in anderen Orten Berlins vorgeht und für eine Umbenennung plädiert. Das Afrikanische Viertel ist ein Dokument deutscher Verflechtung mit der kolonialen Geschichte der Moderne. Und es gibt übrigens solche Viertel, wie ich jetzt auch gelernt habe, in sehr vielen anderen deutschen und europäischen Städten, auch in München, wo ich ja 2 Jahre gearbeitet habe und zu nicht ganz entfernten Themen. Und dennoch bin ich nicht darauf gestoßen. Ja, und hier in Berlin eben dieses Afrikanische Viertel. Es entstand in großen Teilen in der sogenannten Gründerzeit, also um die Wende zum 20. Jahrhundert, die aber gleichzeitig auch eben die Blütezeit des imperialen Kolonialismus war. Und wie sehr dieses zusammenhängt, macht das Viertel eindrucksvoll deutlich. Man baute damals im Stil der zeitgenössischen Moderne und dazu gehörte der Anspruch, eine moderne koloniale Weltmacht zu sein. Eine erste Erkundung des Viertels ergab dann jedoch noch eine Menge anderer, sehr aktueller Dimensionen, die wir erst jetzt beginnen, weiter zu erkunden. Zum Beispiel gibt es dort eine Apotheke, die in deren Schaufenster der koloniale Bezug ganz ungebrochen positiv im Schaufenster ausliegt. Edelsteine, Rohstoffe, Gewürze werden hier als Schätze, die aus Afrika sozusagen stammen, präsentiert. Das koloniale Erbe wird hier zu einem Teil lokaler Identität. Und da gibt es eben auch einen Bezug zu einer sehr konkreten regionalen Kolonialgeschichte, in der hiesige Kurfürst von Brandenburg selbst eine Festung im heutigen Guinea erbaute, um dort auf eigene Rechnung Sklavenhandel zu betreiben. In der Kleingartenanlage inmitten des afrikanischen Viertels künden nach allen Seiten weithin sichtbar Schilder davon, dass es sich hier, obwohl das eigentlich schon umbenannt wurde, um die Dauerkolonie Togo e.V. handelt. Und all dies verweist, wenngleich wir da noch sehr am Anfang sind, auf die Aktualität eines sehr buchstäblichen, in diesem Fall, kolonialen Erbes als Teil gegenwärtiger Auseinandersetzungen um den lokalen Lebensraum Berlin. Wedding ist ein Wohnstandort sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten heute und hat auch einen hohen Anteil von Migranten, die dort wohnen. Wenn man durchgeht, fällt heute auch die zunehmende Präsenz schwarzer, deutscher und afrikanischer Migrantinnen auf. Ein Phänomen, das sicher auch ganz schlicht mit den billigeren Mieten vielleicht im Viertel zu tun hat, aber mit einem postkolonial geschärften Blick lässt sich darin auch eine symbolische Aneignung ehemals kolonialer Räume durch die darin positionierten Akteure erkennen. Was bedeutet es also für einen afrikanischen Migranten oder eine schwarze Deutsche in der Kamerunstraße zu wohnen? Was bedeutet es für eine Familie mit türkischen Wurzeln in derselben Straße zu wohnen? Was bedeutet es für ein sozial prekarisiertes weißes deutsches Paar in dieser Straße zu wohnen? Welche Konflikte ausgeschlossener Zugehörigkeit tun sich hier auf? Und wie sind unsere eigenen wissenschaftlichen Diskurse, mit denen wir selbstständig neue Ausschlüsse auch produzieren, in diese Konflikte verwickelt? Welche Formen der Politisierung, aber auch andererseits der sozialen und kulturellen Mobilisierung und welche Formen grenzüberschreitender Gemeinsamkeit entstehen hier? Das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt dann weiter beschäftigen werden. Die besondere Herausforderung einer Forschung in kosmopolitischen Orten besteht also aus meiner Sicht darin, den eigenen Blick ständig weiter auf seine Auslassungen zu befragen, um so immer weitere unsichtbare, verschwiegene Dimensionen des Lokalen zu erschließen. Das erfordert, den verschiedenen Akteuren und Prozessen nachzugehen, die historisch und gegenwärtig an der Herstellung von Orten beteiligt sind, also dem Placemaking im Sinne von Doreen Massey. Und es erfordert die Reichweite sozialer Nachbarschaften, die in einem Ort aufeinandertreffen, zu untersuchen. Denn soziale Nähe oder Lokalität, wie Apadurai sagt, ist ebenso wenig durch den geografischen Raum vorgegeben, sondern soziale Nähe, Lokalität muss aktiv und heute zunehmend in translokalen, transnationalen Zusammenhängen hergestellt werden. Den Anspruch einer Multisided Ethnography haben wir in der anthropologischen Forschung bisher vor allem als Aufforderung verstanden zur multilokalen, mobilen Feldforschung. Mit dem Blick auf kosmopolitische Orte führt die Multisided Ethnography dagegen ins Lokale und dann gegebenenfalls auch wirklich ins Mikrolokale zurück. Wir könnten uns damit dann sogar an einem neuen ethnografischen Holismus versuchen, der allerdings nicht mehr eine geschlossene Gesamtheit lokaler Kulturen zu erfassen sucht, der aber wohl versucht, die Gesamtheit kosmopolitisierender Kräfte zu erfassen, die das Lokale formen. Das aber ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns nur annähern können, wenn wir uns mit einem weiteren kolonialen Erbe der Moderne auseinandersetzen, nämlich mit unserer eigenen fragmentierten Wissensproduktion, die getrennt nach Disziplinen und nach Forschungsfeldern verläuft und die zudem höchst ungleich verteilt ist über die Regionen der Welt. Auch hier sind kosmopolitische Interventionen und Annäherungen notwendig, damit wir diese koloniale Aufteilung der Wissenslandschaft überwinden können und dem nachgehen, worum es eigentlich geht, nämlich den übergreifenden Verflechtungen und Zusammenhängen, nach denen wir eigentlich suchen müssen. Wenn wir also einen neuen Kosmopolitismusbegriff brauchen, wie ich hier behauptet habe, dann kann das nur ein macht- und herrschaftskritischer Kosmopolitismusbegriff sein und eine daran orientierte Forschung. Mit einem solchen Ansatz könnten wir uns mit eigenen Fragen und möglichen Antworten an dem unabgeschlossenen Projekt der Moderne und an dem ebenso unabgeschlossenen Projekt Europa beteiligen. Und damit könnten wir schließlich auch etwas beitragen zu dem unabgeschlossenen Projekt des Kosmopolitismus. Denn, das wird jetzt sozusagen mein Schlusswort, in letzter Konsequenz stellen wir damit eben doch die utopische Frage nach einer universalen, planetaren, globalen Gemeinsamkeit. Diese utopische Frage einer solchen Gemeinsamkeit können wir aber nur im Durchgang durch den postkolonialen Moment, den wir gerade erleben, sozusagen erreichen. Und dann es stellt sich die Frage, ob und wie wir dazu beitragen können, dass wir dann auf einem Weg sein können zu einer tatsächlich post-postkolonialen Moderne, was das eigentliche Ziel ist. Aber momentan sind wir eher aufgefordert, den postkolonialen kosmopolitischen Moment unserer eigenen Gesellschaften und weltweit zu erkunden, und das auch ethnografisch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.